Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.
Ja, hallo, herzlich willkommen bei Tiefgelb, dem Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Jörg Bernstein, ich bin Mitglied der Landtagsfraktion der FDP im Landtag von Sachsen-Anhalt, deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Finanz- und vor allem bildungspolitischer Sprecher. Ich begrüße heute meine beiden Gäste, Sandro Danaczynski und Falko Jentsch. Und vielleicht möchte ich euch selbst erstmal kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Sandro Danaczynski, ich komme aus Magdeburg, bin Mitglied bei der FDP, bin Mitglied im Liesel, dort auch mit dem Vorstand. Und ja, wir reden über die ein oder anderen Themen hier.
Ich bin Falko Jentsch, Mitglied im Vorstand vom CSD Magdeburg, Mitorganisator vom Projekt CSD Sachsen-Anhalt und gleichzeitig auch noch bei Liesel der Schatzmeister hier in Mitteldeutschland.
Ja, jetzt ist gerade das Stichwort Liesel gefallen. Könnt ihr vielleicht da kurz was zu sagen? Was verbirgt sich hinter diesem Liesel?
Willst du, soll ich?
Du bist Vorstand.
Ja, okay, ich bin Vorstand, du auch. Liesel ist sozusagen die liberalen Schwulen oder Schwulen und Lesben für queerpolitische Politik, auch in der FDP, als Vorfeldorganisation in der FDP. Wir speziell, Falko und ich, kommen sozusagen vom Liesel Mitteldeutschland, was beinhaltet Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen und ist natürlich mit untergliedert in Liesel Deutschland. Ja, das mal so kurz und knapp. Wir vertreten also queerpolitische Politik sozusagen und versuchen das natürlich auch überall mit reinzubringen.
Jetzt habe ich hier auf meinem Skript den dezenten Hinweis bekommen. Ein Gast öffnet unseren ominösen rosa, magenta farbenen Umschlag.
Ein Gast? Ich sitze hier vorne. Ja. Ich mache das gleich mal. Dann nehme ich diesen magentafarbenen Umschlag.
Bevor jetzt mal kurz die Frage, möchte euch von euch jemand was zu trinken haben?
Gerne. Gerne.
Wasser hätten wir da, Kaffee?
Nehmen wir.
Okay.
Kaffee klingt gut.
Ja, dann hole ich ein paar.
Dann mache ich mal in der Zwischenzeit den Umschlag auf. Und wir gucken einfach mal rein.
Müssen wir jetzt einen Tusch einspielen? Tada.
Dankeschön.
Liebe Podcast-Teilnehmer, heute würfeln wir. Ihr entscheidet, wer zuerst würfelt. Ihr habt 10 Runden. Am Anfang jeder Runde würfelt jeder Teilnehmer zweimal. Die Augen werden zusammengerechnet. Wer die höchste Augenzahl würfelt, darf eine Frage in die Runde werfen oder ein Thema ansprechen.
Das heißt, wir brauchen jetzt...
So, hier kommt ein Würfel geflogen,
Rein zufällig.
Legt sich immer gut vorbereitet von unseren Leuten hier. So, ihr seid die Gäste.
So.
Die 5 und die 2.
Sind 7.
Sind 7, okay. Die 5 und die 5 sind 10.
Die 1 und die 6 sind 7.
Wir sind uns hier drüben schon mal mit den Punktzahlen einig. Ja?
Auf jeden Fall.
Okay. Ja. So, was war jetzt noch weiter? Was kann ich mit meinen 10 Punkten jetzt einlösen?
Wer die höchste Augenzahl würfelt, darf eine Frage in die Runde werfen oder ein Thema ansprechen.
Ja, also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund unserer heutigen Einladung oder meiner heutigen Einladung. Das war eine Rede im Novemberplenum. Eine meine Rede im Landtag zu einem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum bildungspolitischen Thema. Vielleicht, ich lese mal ganz kurz den Titel dieses Antrags vor. Bildung in Sachsen-Anhalt, queer und bunt, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an unseren Schulen stärken. Ja, und zu dieser Rede im Landtag meinerseits gab es dann die eine oder andere kritische Reaktion, unter anderem mit einer Pressemitteilung der Liesel. Und das war für mich der Ausgangspunkt, weil ich halt auch immer gerne nicht solche Sachen über 10 Ecken kommuniziere und diskutiere, sondern einfach mal zu sagen, lass uns doch mal zu einem Gespräch treffen. Mhm. Ja, vielleicht ganz kurz zu dem Antrag der Grünen. Ich würde die ganzen einzelnen Punkte mal, wenn es euch recht ist, nochmal zusammenfassen für unsere Zuhörer hier.
Sehr gerne.
Ja. Im ersten Punkt schrieben die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, der Landtag würdigt die wichtige Arbeit der Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulpädagoginnen und des weiteren Schulpersonals in Sachsen-Anhalt in ihrem Bestreben, Schule modern, vielfältig und sicher für alle zu gestalten, quersensible Bildung zu ermöglichen und Queerfeindlichkeit zu bekämpfen. Ein Punkt. Der zweite Punkt waren die Schulsozialarbeiter, insbesondere diese im ländlichen Raum, spielen dabei eine zentrale Rolle. Ein dritter Punkt. Gleichzeitig erkennt der Landtag an, dass queerfeindliche Diskriminierung nach wie vor Alltagsrealität für Schüler und Lehrer, LehrerInnen an und andere Betroffene sind. Und als abschließenden Punkt, Schulen müssen Orte sein, an denen sachlich und wissenschaftsbasiert über geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung informiert wird, um zu einer Entstigmatisierung und Diskriminierungsprävention beizutragen. Sie selbst müssen sichere und stigmatisierungsfreie Orte sein. Queere Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und andere Mitarbeitende verdienen ein möglichst diskriminierungsfreies Lern- und Arbeitsumfeld. Erstmal vielleicht mal aus meiner Sicht. Mhm. Grundsätzlich das Ziel einer diskriminierungsfreien Arbeitsumgebung, das unterstütze ich hundertprozentig. Da gibt es überhaupt keinen Widerspruch, auch meinerseits nicht. Und ich unterstütze auch, dass die Zielstellung Lern- und Arbeitsumfeld diskriminierungsfrei zu gestalten, dass hier an der am Lernort Schule wissenschaftsbasiert auch über geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung informiert wird. Es gibt allerdings, hatte ich gerade eben schon bei den einzelnen Punkten gesagt, einige Sachen, die mir persönlich auf der Seele gebrannt haben. Das war dieses Pauschale, also quasi, dass überall und an jedem Ort, zumindest war das meine Wahrnehmung in diesem Antrag, dass es so formuliert war, vielleicht haben Sie es auch gar nicht so gemeint, diskriminiert wird. Weil ich muss sagen, ich war selbst ja 30 Jahre Lehrer an einer berufsbildenden Schule. Jetzt könnte man ja mal diskutieren, in welcher Altersgruppe sich diese Probleme besonders manifestieren, so sie denn da sind. Also ich hatte hauptsächlich mit Schülerinnen und Schülern ab Lebensjahr 16 zu tun. Ja? Also das normale Alter, wenn man halt in eine Berufsausbildung oder auch eine weiterführende, beruflich orientierende Ausbildung geht. Und ich muss sagen, also der Punkt Diskriminierung, der ist mir in den ganzen Jahren wirklich, es ist jetzt nicht irgendwie so dahingesagt, es ist mir einfach nicht untergekommen, weil gerade in den Klassen, wo ich unterrichtet habe, wir hatten eigentlich, es gab kaum Klassen, wo ich jetzt nicht ein gutes Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern hätte. Jetzt kann man natürlich sagen, man bekommt als Lehrer auch nicht alles mit. Ja, das ist ein nächster Punkt. Das möchte ich gerne auch durchaus anerkennen. Eine Frage mal vielleicht von mir an der Stelle zu diesem Begriff queer. Wie definiert ihr das selbst? Also ich habe jetzt wirklich versucht mal so eine, weil ich bin mehr so aus der technischen Richtung gekommen von meiner Ausbildung und da hat man immer klare Definitionen üblicherweise in der Technik, Mathematik und auch im Ingenieurwesen. Was macht für euch den Begriff queer aus?
Das ist genauso wie zum Beispiel das Thema Sprache ja immer ein Entwicklungsprozess ist. Genauso hat sich das Wort queer in den letzten Jahren sozusagen als vereinfachter Begriff herauskristallisiert. Es gibt immer wieder von verschiedenen Seiten ja den Punkt, die Buchstaben LSBTIQ und dann gibt es eventuell auch noch das A für asexuelle oder aromantische Lebensweisen. Im Prinzip dazuzufügen und man hat mit dem Sammelbegriff queer im Prinzip alle sich heteronormativ Lebenden, sich selbst Verortenden unter einem Begriff zusammengefasst sozusagen. Man fasst das darunter zusammen und das ist sozusagen auch ein Begriff, der in den letzten Jahren sozusagen aus der Buchstabenreihe entstanden ist.
Okay, jetzt haben wir gerade das Zeichen bekommen, wir sollen die nächste Runde würfeln. Sandro.
Dann würfle ich mal.
Du darfst.
Was haben wir denn? Eine 5 und eine 6. Ich habe 11.
Kaum noch zu toppen. Oha.
6 habe ich und eine 1. Das war natürlich dann nichts. Du hast 2-2.
Okay. 4. Dann bin ich jetzt dran mit was zu sagen.
Dann bist du jetzt dran, genau.
Ich habe die ganze Zeit tatsächlich eine Frage drauf. Ich würde gerne nochmal auf das zurückgehen, was du im Vorfeld gesagt hast. Du hast im Vorfeld gesagt, in deiner Zeit als Berufsschullehrer, sag ich mal, hattest du ein relativ gutes Gefühl zu deinen Klassen. Und hast jetzt aus der Rolle raus eigentlich jetzt keine Diskriminierung in dem Sinne erstmal wahrgenommen. Ich würde jetzt mal die Gegenfrage, einfach mal die Frage stellen, wie viele Schüler, Berufsschüler oder wie viele Schüler haben sich jetzt bei dir jetzt mal ganz direkt als schwul, lesbisch, queer geoutet? Mhm. Und wie viele haben dir an der Stelle vielleicht auch mal irgendwie eventuell, wahrscheinlich keiner, unterstelle ich jetzt mal, aber wie viele haben dir jetzt mitgeteilt, dass sie an der Stelle vielleicht gemobbt werden, diskriminiert werden oder ähnliches?
Also jetzt dieses
eigene Erleben sozusagen.
Das offene Ansprechen habe ich, wenn ich so zurückdenke, tatsächlich auch gar nicht erlebt.
Hm? Ja. Das ist sicherlich so ein Punkt raus, sag ich mal, der, ich meine, aus unserer Sicht, wir haben es ja letztendlich auch ein Stück weit geschrieben, haben wir hier so erstmal gesagt, naja, es wirkt vielleicht ein bisschen pauschal, es kommt vielleicht so nicht vor oder weniger vor. Das ist eigentlich so ein Stück weit der Grund, weshalb wir gesagt haben, ja, hier, das kann so nicht passen. Ich meine, es gibt natürlich Unterschiede zwischen städtischem Bereich, wenn ich jetzt mal in Richtung Magdeburg, Halle denke, ist man vielleicht, ich nenne es jetzt mal aufgeklärter, lebt man anders vielleicht als vielleicht im ländlichen Bereich, möglicherweise, wo vielleicht das ganze Thema anders gelebt wird, auch aus der eigenen Erfahrung heraus. Mhm. Vielleicht kannst du in der Richtung noch mal ein Stück weit was sagen, wie so dein Empfinden in der diesbezüglich ist.
Dieses Thema, wenn du sagst jetzt hier Wahrnehmung, vielleicht liegt es auch daran, dass es eigentlich, wie sich jemand definiert oder wie jemand sich sexuell orientiert, sollte doch üblicherweise eigentlich gar kein Thema sein.
Da bin ich völlig dabei.
Und von daher, nicht, dass man den Menschen jetzt in der Form jetzt irgendwie nicht wahrnimmt, aber dass man sagt, es ist mir eigentlich egal, wie jemand lebt. Nicht im Sinne von, du bist mir egal, sondern ich habe damit überhaupt kein Problem, dass man in dieser Richtung sich dazu äußert. Ja? Und von daher, ich hatte mir jetzt das gerade mal für mich notiert, diesen ländlichen Bereich, hatte jetzt auch natürlich diverse Gespräche dazu. Das war zum Beispiel auch so ein Punkt, weil diese Betonung lief, besonders zum anderen, dass eine Betonung auf dem ländlichen Raum liegt und damit unterstellt wird, dass die dort lebenden Menschen mehr Aufklärung nötig hätten. Das fand ich, das war mein Eindruck, es war überheblich. Und das haben wir auch in dieser Richtung Betroffene oder zumindest mittelbar Betroffene wiedergespiegelt, dass sie das gar nicht so wahrgenommen haben, weil vielfach gerade in kleineren, ich sag mal, Vorstadtschulen, also im weitesten Sinne ländlichen Raum ist ja quasi alles hier, außer Magdeburg und Halle ist ja, selbst Dessau ist mit seinen ganzen Vorten irgendwo ländlicher Raum, da sind ja doch ganz engere Beziehungen auch so zwischen Schülern entstanden, auch die Bekanntheit Eltern, Lehrer ist eine ganz andere, dass ich glaube da, das ist zumindest meine Hoffnung, dass also Themen wie sexuelle Orientierung heutzutage jetzt nicht mehr ein Thema sein müssten.
Aber das ist ja die Frage. Du sprichst da einen guten Punkt an. Und gerade diese Vertrautheit führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung, wenn sie sich eventuell outen wollen, viel länger das Ganze im Prinzip für sich behalten, Angst davor vor den Reaktionen haben, weil sie ja sozusagen wissen, wenn es einer in der Gemeinschaft weiß oder wenn es einer weiß, wissen es alle sozusagen. Das ist das Berühmte auf dem Dorf. Naja, wenn da einer durch einen Ort fährt mit dem roten Auto, das wissen gleich alle von hinten bis vorne. Da wird sich gegenseitig angerufen. Das heißt, wenn daraus etwas Negatives entspringt in irgendeiner Form, dann ist es natürlich auch, zieht es sich durch die gesamte Struktur, in der sie sich bewegen. Das ist in der Stadt was ganz anderes. Also wenn ich mich hier in Magdeburg in meiner Schule oute, vielleicht unter meinen Klassenkameraden, so wie es vielleicht zuerst passiert, oder unter meinen Freunden im Freundeskreis, heißt das nicht, dass sozusagen ganz Magdeburg gleich eine Erfolgsstimme davon liest. Das passiert einfach nicht. Und dadurch ist natürlich auf den Einzelnen auch so der Druck höher. Weil der natürlich davon auch ausgeht, okay, es ist gleich zum Beispiel, es kommt sofort bei meinen Eltern zu Hause an.
Und da geht es an der Stelle weiter. Dann kriegt man schnell, nicht immer, aber durchaus auch immer wieder vorkommt. Dort kommt dann auch wieder, sag das bloß keinem, das schlägt auf uns zurück. Denn wieder dieser dörfliche Charakter, den zeigen die nämlich genau auf uns. Und so bewegt man sich dann an der Stelle in so einer Spirale und versucht dann natürlich ein Stück weit auszubrechen. Und da wäre Schule durchaus natürlich eine Option, wenn man dort einen, ich nenne es mal Vertrauenslehrer oder einen entsprechend ausgebildeten Lehrer oder eine pädagogische Kraft, drücken, fassen wir es mal so zusammen, hätte, wo man sich dann vielleicht auch an der Stelle durchaus aussprechen kann, wie auch immer das aussieht. Mhm. Aber das war letztendlich der Grund, weil genau dieser Part in dem Antrag natürlich dort mit angesprochen war, weshalb ich die Frage eingangs mit gestellt habe.
Nächste Runde würfeln. Falke, du bist dran. Wie viele Runden haben wir eigentlich?
Das ist jetzt die dritte.
So, 10.
Die dritte.
Eine 1 habe ich gewürfelt und eine 3. Ich komme heute nicht so gut davon. Mhm.
Pech im Spiel. Nummer 9.
Mal gucken, was ich habe.
Kannst du es toppen?
Eine 6?
Das hast du.
Eine 2. Oh, ganz knapp. Okay. Dann bist du
jetzt dran. Ich könnte ja mal mein Fragerecht abgeben. Bei einem Punkt darf man das, ja? Also ich würde mal das Fragerecht abgeben.
Steht nicht da.
Aber ich mach's.
Okay.
Die Spielleitung hat doch das okay gegeben. Der Daumen war hoch.
Perfekt. Dann machen wir das. Ja. Machen wir das mal so. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ein bisschen weg von dem Antrag und ein Stück weit hin zur Rede.
Mhm. Okay.
Das, was ich jetzt meine, betrifft in Teilen dich, sag ich mal, wie du die Rede gestartet hast. Aber wie fandest du die Rede deines Vorredners? Also ich persönlich empfand die doch sehr bitterböse, diskriminierend, pauschalisierend und überhaupt. Wie empfandest du die? Und,
die Rede meines Vorredners, das ist so das, ich will jetzt mal sagen, schon das übliche Szenario, wenn der Kollege redet zum Anfang, ja, geht da immer ganz konsiliant rein, wo man sagt, okay, und dann gibt er so richtig Gas. Und da ist der Punkt, wo man dann eigentlich jegliche Berührungspunkte dann verliert zu solchen Aussagen. Ja.
Also nach meinem, wenn ich da mal kurz reinhaken darf, nach meinem Empfinden, ich hatte so das Gefühl, also viele seiner Reden, ich mag seine Reden überhaupt nicht, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Mit der Rede hat er tatsächlich noch einen Zacken draufgelegt und will Tatsache jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen die Steinzeit, aber will die Steinzeit wieder zurückhaben. Das fand ich mehr als krass. Und jetzt kommen wir so zu dem, was hat man dir eigentlich zugerufen, als du zum Podest gekommen bist?
Manchmal ist man auch so ein Tunnel. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Rede, da war ich auch sehr, sehr, sehr angespannt im Vorfeld.
Naja, als du, ich habe gesehen, du hast gesagt, da hat mir jemand was zugerufen nach der Rede von Herrn Till Schneider von der AfD-Fraktion.
Ach, das war, glaube ich, Eva von Angern, weil ich hatte erstmal so ein bisschen nach den Worten gesucht und da hat sie freundlicherweise mir eine kleine Hilfestellung gegeben. Ich muss jetzt, könnte mal nachgucken, aber das war jetzt nichts Weltbewegendes. Ja. So was nach dem Motto, da muss man jetzt erstmal Luft holen oder so. Wird es gewesen sein.
Und dann sozusagen, das ist das, was mich persönlich an der Stelle ein kleines bisschen gestört hat. Vielleicht hätte ich vorher ähnlich reagiert, weil man so vor so einem Podium steht, ist das ja immer was anderes. Dass halt nach dieser krassen, diffamierenden, pauschalen, diskriminierenden Rede, dass dann die Lacher kamen. So aus meiner Sicht war das jetzt natürlich, ich weiß, es ist sicherlich nicht böse gemeint und überhaupt, aber allein die Lacher auf die Rede, während der Rede von Till Schneider kam natürlich auch die Buhrufe, die völlig berechtigt sind, aber nichtsdestotrotz, die Lacher danach, die fand ich jetzt aus meiner Sicht ein bisschen daneben. Sieht man vielleicht nicht so, nee, wenn man vorne steht.
Nicht nur, wenn man vorne steht, sondern das ist einfach auch die Frage der Aufnahmetechnik. Ja, das hat man oftmals. Also ich weiß zum Beispiel, eine meiner härtesten Kritikerinnen ist meine Frau, die guckt sich immer jede Rede an und dann werde ich immer zu Hause auseinandergenommen. Und weil vieles, wie man jetzt darauf reagiert, manchmal spricht man dann ja auch den Kollegen, der da einen Zwischenruf macht, an. Bloß das hört man immer nicht, was die sagen. Und das ist oftmals dann dieser Punkt, also die Reaktion, auch meinetwegen das Lachen, das ist mir tatsächlich auch im Nachhinein aufgefallen, dass das an der Stelle missverständlich war. Aber das war wirklich jetzt nicht so der Punkt, wo ich sagen würde, das Lachen war mehr so in die Richtung von Frau von Angern mit ihrer Zwischenäußerung, wo ich dann mal so, glaube ich sogar mal im Protokoll vermerkt, Herr Bernstein lacht, aber das war ganz vieles nicht über Herrn Till Schneider. Über den kann man auslachen, ja, aber was er da gegeben hat, sicherlich.
Nun hättest du aber natürlich auch gleich im Anschluss die Gelegenheit gehabt, sozusagen auch seine Worte auch ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Also auch sozusagen etwas dagegen zu argumentieren. Du hast aber den Weg gewählt, sozusagen eher so auch mit der Infragestellung der Diskriminierung eher sie ein wenig zu unterstützen und darauf.
Ja, das ist eine Interpretationssache, also war nicht meine Intention. Wenn es rüberkommt, das ist ja immer eine Frage der, wie man sowas wahrnimmt. Der Punkt ist ganz einfach. Das ist gewiss auch ein Lernprozess, muss ich ganz ehrlich zugeben. Diese Frage der Redengestaltung, mir liegt es ehrlich gesagt auch nicht mit einem vorgefertigten Manuskript. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es vielfach den äußeren Rahmenbedingungen geschuldet, weil ganz kurz mal so zuvor, wie das so abläuft, man hat konkret immer eine gewisse Redezeit zur Verfügung. 3 Minuten im Üblichen, ja. Manchmal sind es 5 Minuten, wenn es ganz angenehm wird bei aktuellen Debatten und man sich dann zu dem entsprechenden Thema äußern darf, hat man sogar 10 Minuten. Aber gerade mit diesen 3 Minuten ist es immer ein absolut enges Zeitraster, wo man dann versucht oder versuchen muss, die Punkte, die man sich quasi vorgenommen hat, auch rüberzubringen. Das heißt also, es ist auch immer ein gewisser Lernprozess noch für uns. Für mich ist das ganz bestimmt immer noch einer. Bei anderen sieht es vielleicht anders auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die schon länger dabei waren, also in früheren Legislaturperioden aus unserer Fraktion dem Landtag schon angehört haben. Aber das sind durchaus berechtigte Punkte, wo man sagt, jetzt eine direkte Reaktion auf eine Vorgängerrede kommt im Regelfall aber, muss ich ehrlich sagen, auch selten vor. Also fehlt mir tatsächlich auch, dass man jetzt diesen Austausch pflegt dabei. Der Lacher bezog sich ganz gewiss nicht auf den.
Vielleicht um das vielleicht noch kurz vorwegzunehmen. Ich habe es mir fast gedacht, aber ich wollte es wenigstens mal ein bisschen richtiger stellen.
Ja,
um uns in den Kontext zurück.
Ja. So. Gut. Ich glaube, die Würfelrunde ist jetzt wieder bei mir, wa?
Jetzt müsstest du starten, genau.
Ja. Oh, 1 und 2.
Eine 4.
Ja, bist du
schon. Und eine 5. Eine 9 sozusagen.
Immer eine Chance. Eine 5. Da fangen wir schon mal gut mit an. Und eine 6. Also haben wir zusammen 11 Zähler.
Falco ist dran.
Ja, ich habe ich hab das Thema Alltagsdiskriminierung. Mhm. Das ist vorhin so in dem Kontext gefallen. In welchem Rahmen hast du denn in deinem Leben Diskriminierung erlebt eventuell oder in deinem engen Bekanntenkreis zu tun gehabt, wenn du sagst, du hast nie in deinem Leben Diskriminierung erlebt?
Diskriminierung jetzt in Bezug auf meine schulische Arbeit, das meinte ich vorhin. Ja.
Ich frage jetzt ja sozusagen wirklich mal den ganz großen Ball.
Also mich persönlich als Schüler hat es damals immer getroffen, wenn man mich Segelohräffchen genannt hat, weil ich jetzt halt ein bisschen abstehende Ohren habe. Mhm. Ja. Und das war für mich ein Punkt, wo ich zumindest traurig drüber war. Mhm. Wo ich mir jetzt nicht tagelang ins Bett gelegt habe und da die Welt nicht mehr verstanden habe. Aber das war so im Nachhinein, oder? Dann war es auch ein Punkt. Ich war, kann man durchaus sagen, so bis zur 10. Klasse immer ein relativ schüchterner Schüler. Bin schnell rot geworden. Dann stand es bei mir auch in der Abschlusszeitung. Jörg, was war die Ansage? Jörg bewirbt sich als Werbefachkraft in der Streichholzindustrie, weil sein Kopf immer so leicht rot wird. Das sind Punkte, die man als Jugendlicher dann vielleicht ein bisschen kritisch sieht. Im Nachhinein, da lachst du drüber bei solchen Dingen. Aber das ist ja weit entfernt von Sachen, wo man jetzt sagen würde, das ist echte Diskriminierung. Ne? Wo ich im schulischen Alltag schon als Lehrer, als junger Lehrer, das war auch für mich so ein Lernprozess, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ja vorhin erzählt, glaube ich, ich habe hier in Magdeburg studiert, eigentlich ursprünglich Berufsschullehrer für Maschinenbau. Und meine erste Berufsschule war eine Schule, wo Konstruktionsmechaniker ausgebildet wurden. Ja. Und jetzt komme ich doch noch auf den Punkt, wenn man sich so mal doch mal wieder zurückerinnert. Damals ging es also in der Klasse schon ziemlich heftig zueinander. Und ich war ja nicht wesentlich älter, wenn ich so dran denke. Ich bin 94 eingestellt, da war ich 28 Jahre alt. Die Schüler, die waren 18, 19, 20. Aber da war es nicht so die Frage, was weiß ich jetzt, den Kontext, den wir gerade heute diskutieren, sondern da waren es mehr so die politischen Präferenzen. Ja, also da waren Schüler, die extrem links waren. Dann waren Schüler dabei, die auf dem anderen Spektrum waren. Das war ja Einzugsgebiet des Bittenwerk. Damals gab es ja Kameradschaft, Elbe-Ost und solche Geschichten. Und da war es auch schön, so ein Lernprozess als junger Kollege da schlichtend einzugreifen und zumindest darauf zu achten, dass in dem Schutzraum Schule da nichts stattfindet, was da nicht stattfinden soll. Ja, das also. Und das ist eigentlich auch im Nachhinein, wenn ich das so sehe, glaube ich, ganz gut gelungen. Aber so, das waren so die Dinge, mit denen ich da zu tun hatte. Was waren? Im privaten Umfeld würde mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts einfallen. Mhm.
Jetzt hatten wir das Thema sozusagen die leichte Diskriminierung, die du empfunden hast, wegen den Sägeohren. Jetzt würde ich daraus mal so einen Gedanken spinnen. Jetzt hätten nicht nur deine Mitschüler damit ein Problem, sondern du wüsstest, wenn du nach Hause kommst, hätten damit sozusagen deine Eltern auch noch ein Problem, weil du deiner Oma das schon, deine Oma dich schon öfter darauf angesprochen hat, Mensch, ja, mit deinen Ohren. Und du weißt, dass deine, die kommt aber mit klar und deine Eltern haben aber ein Problem damit, weil die einen ordentlichen Sohn haben wollten, der seine Ohren ordentlich am Kopf anliegend hat.
Das ist jetzt ein Gedankenspiel, weil die Situation gab es ja nicht, ne?
Genau, richtig. Das ist bei den verschiedenen Schwierigkeiten, die eventuell, ich will damit nur eins herausstellen sozusagen, dass verschiedene Schwierigkeiten, wenn die nur von einer Personengruppe sozusagen um dich herum als Makel empfunden werden, dann ist das ein anderes Thema, als wenn du das sozusagen an jeder Stelle in deinem Alltag mitbekommst. Und vielleicht auch noch Ressentiments im Prinzip zu verspüren hast durch deine Eltern, durch Verwandte eventuell und wenn es auch teilweise die Geschwister sind, die damit halt ein Problem haben, weil sie merken sozusagen, dass sich die Schwester nicht für Jungs interessiert, sondern im Prinzip für die anderen Mädchen mehr über hat.
Ich würde vielleicht gerade an der Stelle den Punkt noch einen Punkt weitergehen. Sag ich mal, queere Personen, sag ich mal, outen sich letztendlich ein Leben lang. Und das heißt also, es kann ein Leben lang, jetzt nicht nur in Schule oder in Stadt oder in im ländlichen Bereich, kann jederzeit eigentlich passieren, dass man Tatsache in Bereich von Diskriminierung, von Hass, von Verleumdung oder sonstigen fällt. Das ist, sag ich mal, ich fasse es jetzt mal in Anführungszeichen, dem normalen Bürger, sag ich mal, eigentlich fast gar nicht bewusst. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und man redet dann plötzlich von Verlieren, ich rede von meinem Mann ganz normal, ich habe damit überhaupt kein Problem damit. Es kann dann durchaus passieren, und so ist das letztendlich in Schule auch. Dort wird halt nicht unbedingt immer normal davon geredet, ich bin jetzt mit meiner Freundin zusammen oder mit meinem Mann oder mit meinem Freund. Und das sind natürlich Sachen, die sich an der Stelle entwickeln müssen. Das ist ein gesellschaftspolitisches Thema, definitiv. Aber es fängt ja eigentlich in Schule irgendwo ein Stück weit fängt es eigentlich mit an.
Ist es jetzt eine Erwartung oder ist es eine Feststellung? Erwartest du, Sandro, dass man so mit dir umgeht, oder ist es tatsächlich so?
Also ich meine, du hast es eingangs gesagt, du gehst mit mir genauso problemlos um wie mit jedem anderen. Das ist die Erwartungshaltung von uns allen natürlich, ob queer, schwul, lesbisch, trans, transbi, etc. Es sollte eigentlich völlig egal sein, wer mit wem zusammen ist, zusammenlebt, wie Sex hat, etc. Genau. Damit muss es natürlich auch in der Gesellschaft ankommen, es entsprechend auch hinzunehmen, es zu akzeptieren, zu tolerieren.
Also ich kann ja nur von meiner ganz persönlichen Sicht ausgehen. Ich glaube, ich habe ganz am Anfang mal den alten Fritz zitiert. Stimmt. Mit seinem, jeder möge nach seiner Fasson selig werden. Jetzt hat er das natürlich damals so ein religiösen Thema gesagt, aber das ist für mich eigentlich so ein Leitspruch des Lebens, denke ich mal, dass man mit Menschen ganz gleich, wie sie drauf sind, das ist völlig in welche Richtung. Vertrauensvoll und angemessen respektabel umgeht. Ja? Und das ist so eine Erwartungshaltung, die ich persönlich dann halt auch an andere stelle. Ob die immer dann entsprechend widergespiegelt wird, ist eine ganz andere Geschichte. Aber das war eben doch der Punkt, dass ich manchmal die Befürchtung habe, das ist, wie gesagt, da stehe ich auch dazu, dass man durch diese Überbetonung, deswegen fragte ich eben auch gerade nach, ist es deine Erwartung, dass man dich besonders wahrnimmt, oder Ja, verstehst du, was ich meine? Dass ich also sage, wenn ich immer auf ein bestandsbestimmtes Problem hinweise, dann hängt es anderen, die mit diesem Problem nicht konfrontiert sind, mal salopp gesprochen, auch irgendwann aus dem Hals heraus. Weil ich habe nämlich auch das Gefühl, muss ich euch sagen, dass also in vielen Gesprächen ist mir das zumindest so rübergekommen, dass so in vielen Kreisen von, ich sage jetzt mal, klassischen Schwulen, Lesben, Bisexuellen bestimmte Themen auch zu viel sind. Und sich die dann auch sagen, okay, da ist mir das, was heutzutage passiert, die kapern uns ja geradezu. Ist der Eindruck falsch oder?
Ich denke, der Eindruck ist falsch. Ich meine, es mag situativ durchaus anders sein, aber ich habe mir jetzt mal Tatsache zwei Worte, die du erwähnt hast, mal aufgeschrieben. Das eine ist das Wort Problem und das andere ist das Wort hervorheben. Ich fange erstmal so grundsätzlich damit an. Für uns ist das kein Problem. Wir sind beide schwul. Wir haben überhaupt keine Probleme damit. Wir sagen das auch bei Bedarf, wenn wir gefragt werden. Wir reden problemlos von unserer Familie, von unseren Männern oder auch nicht. Also wir gehen damit ganz normal um. Also für uns ist das kein Hervorheben, für uns ist das Normalität.
Ja.
Also das ist Familie, das gehört dazu. Ein Problem ist das für uns nicht, es machen andere draus. Mhm. Andere machen das Problem draus. Das heißt also, für uns ist das Normalste der Welt, dass wir eventuell verheiratet sind, dass wir mit Mann, Frau, was auch immer zusammen sind. Andere machen halt immer das Problem, wie du bist mit einer Frau zusammen, wie du bist mit einem Mann zusammen, wie funktioniert das überhaupt? Wer ist denn von euch beiden Männern die Frau? Das typische Schubladendenken, das heißt also das, wo wir uns eigentlich überhaupt keinen Kopf machen, eigentlich aus unserem Leben raus, wird dann zum Problem gemacht und ein bisschen hochstilisiert. Ich würde es jetzt mal hochstilisiert nennen. Und dann, wo du sagst, du fühlst dich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen überfahren. Das sind vielleicht Tatsache so Sachen, wo vielleicht auch mal bewusst plakativ auf genau diese Themen hingewiesen wird, damit auch die Menschen es auch mitbekommen. Nehmen wir mal ein CSD zum Beispiel. Mhm. Wenn du dort gehst, Leute laufen im Fetisch rum, Leute sagen, halten den Schild, schreien, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin bi, ich bin trans, bin sonst was. Das sind ja genau solche Sachen, um genau darauf hinzuweisen. Wir sind hier, nimm's hier fälligst hin. Wir wollen eigentlich gar nicht darüber reden. Das ist das Normalste der Welt, akzeptiert es gefälligst. Ja, okay. Das ist vielleicht das Thema Wahrnehmung, was du jetzt unter hervorheben, ich würde es jetzt mal so nennen, was du jetzt ein Stück weit unter hervorheben nennst. Vielleicht eins noch ist, ich knutsche meinen Mann ganz gern auf der Straße, ernte natürlich damit auch wieder irgendwelche Blicke von anderen, stellenweise, was sind das, zwei Männer, die knutschen. Da sind wir wieder bei dem Thema Diskriminierung oder andere Wahrnehmung so ein Stück.
Aber ich glaube, so einen Punkt gibt es durchaus auch bei einem ganz normalen Heteropärchen. Wir sind jetzt hier auf der Straße. Ja, also.
Gerne.
Ey, Kaffee wäre super.
Danke. Stimmt. Wer ist denn jetzt dran? Du, Falco, oder? Nee, ich.
Mist.
Ich fange einfach an. Ich habe
eine Frage gestellt. Trotzdem, genau.
Ich habe eine 7, einmal eine 1, einmal eine 6.
Okay. Die 6 ist hier ein häufiger Bestandteil dieses Würfels.
Stimmt, ja. Da ist es schon.
Ja, 6 bei mir beim ersten Mal und eine 2 dazu.
3. 4. Also offensichtlich bin ich nicht derjenige, der fragt.
Ich habe das fragende Zepter so an mir und mich lassen da ein, zwei Punkte nicht los. Ich kann dich verstehen, dass man manchmal von verschiedenen Begrifflichkeiten spricht. Und ich habe da jetzt auch so ein bisschen was rausgehört. Also Du hast so davon gesprochen, dass du das Gefühl hast, andere meinen, es wird zu viel, es kommt zu viel auf sie zu, sie werden überfahren, die Begrifflichkeit habe ich gehört. Und ist es vielleicht einfach der Punkt, dass sie mit den Themen in ihrer Lernphase, in ihrer Jugendphase eben nicht so konfrontiert werden und jetzt auf einmal kommen da irgendwelche Andersdenkenden und meinen, Mensch, eure Kinder sollten es eigentlich mal besser haben und vielleicht ein bisschen früher davon erfahren, dass es doch mehr gibt als Männlein und Weiblein und dass es sozusagen mehr gibt als Mama und Papa, sondern auch zwei Väter sein können, dass diese Leute einfach davor Angst haben, man könnte es ihren Kindern zu früh erzählen und jetzt...
Die Frage, dass es zu früh ist, ist, glaube ich, nicht der richtige Punkt. Der richtige Punkt ist, dass man das jeweils altersangemessen macht, denke ich. Weil, wie gesagt, in diesem Erziehungsprozess eine geschlechtslose, also vom biologischen Geschlecht her neutrale, ja, diese klassischen Klischees, dass man sagt, Jungs spielen nicht mit Puppen und Mädchen spielen nicht mit Autos, das ist auf eigentlich kompletter Blödsinn heutzutage, würde ich sagen. Ja, also mit meinen Kindern haben wir da, die haben gemacht, wozu sie Lust hatten. Aber Respekt ist doch vor dem, der sagt, okay, ich fühle mich im falschen Körper. Ja? Kann ich jetzt zwar nicht quasi nachfühlen, aber dieser Mangel an Nachfühlbarkeit setzt doch nicht mein Verständnis für die Person außer Kraft. Ja? Und demzufolge kann ich sagen, wenn der Leidensdruck da ist und ich merke das, also ganz speziell sicherlich nicht nur bei diesen, wo man allein auf dieser Gefühlsebene arbeitet, sondern wo man sagt, okay, hier sind die Geschlechtsmerkmale falsch angelegt. Oder, also primären jetzt, oder zum Beispiel gibt aus der DDR-Zeit noch die Sachen, wo durch Hormonbehandlung, gerade bei Schwimmern, bei Leistungssportlerinnen, ja, ich glaube, ich komme jetzt immer nicht auf den Namen, da gab es eine Kugelstoßerin, die dann auch durch viele Talkshows gegangen ist als Mann dann später, weil einfach durch die Hormonbehandlung sich bei ihm alles umgestellt hat und er dann gefühlt hat, ich bin eigentlich der Mann. Ja? In der Richtung, und das ist aber irgendwo eine Entscheidung fürs Leben, so sehe ich das, oder ist das nicht so?
Es geht sozusagen darum, dass wir auch wieder würfeln. Aber im Endeffekt auch, dass wir Menschen sich so identifizieren und leben lassen, wie sie es für richtig halten.
Ich würde vielleicht mal ganz kurz, bevor du antwortest und wir gleich wieder würfeln, vielleicht das Thema nochmal aufgreifen. Also jemand entscheidet sich, nachdem er sich damit beschäftigt, das macht eigentlich nach Regel keiner leichtfertig. Mhm. Das heißt, er beschäftigt sich damit. Und das wird nicht von, ich sag's jetzt mal platt, von heute so, morgen so und übermorgen völlig anders sein. Das heißt also, er beschäftigt sich mit dem Thema und entscheidet sich dann bewusst, wieso kann man das nicht einfach so hinnehmen und letztendlich auch so akzeptieren, auch wenn man es vielleicht selbst vielleicht nicht ganz mit klarkommt.
Also die Akzeptanz ist gar nicht das Problem, bloß weil du gerade sagst, es wird bewusst getroffen. Ich habe, wie gesagt, auch einige Gespräche geführt, unter anderem auch mit einer jungen Frau, die im Freundeskreis eine gute Freundin, guten Freund hat. Und hat dann darüber berichtet, wo jetzt diese Transition ansteht, Hormonbehandlung auch, wo sie mir erzählt hat, das war, meiner ist alleine schon aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Psychologen, ja, eine sehr, sehr kurze Beratung, wo sie selbst dann gesagt hat, das war's jetzt. Also diese Beratung dabei, einfach mal zu ergründen, was steht dahinter, ja. Weil ich meine, eine Hormonbehandlung ist mal ein bisschen was anderes, als ein Tattoo sich zu stechen. Ja? Und überhaupt auch, denn, wenn man jetzt mit entsprechenden geschlechtsangleichenden Operationen arbeitet, sind da Sachen, die schwerlich umkehrbar sind. Also das ist so vielleicht ein bisschen, wenn man so will, ein klein bisschen die Angst, dass man damit so leichtfertig umgeht. Weiß nicht. Auch, ich weiß auch, zum Beispiel habe ich, also bei intergeschlechtlichen Menschen, da gibt es ja, glaube ich, relativ gut verfügbares Zahlenmaterial, wo man sagt, so also zwischen 1-2 pro 10.000 Geburten, sprechen wir davon, dass bei der Geburt die geschlechtlichen Merkmale nicht klar definierbar sind. Gibt es solche Zahlen auch für Transgeschlechtliche? Also der allgemeine Trend, so die Außenwahrnehmung ist ja sicherlich die, wo man sagt, es hat auf jeden Fall zugenommen.
Ja, das ist ein Argument, dass sozusagen, dass eine Zunahme da ist, dass eine Veränderung da ist. Es ist sozusagen einfach, mehr Menschen trauen sich freier damit umzugehen, sozusagen. Also ich glaube, wir haben alle in unserem Bekanntenkreis Personen, die früher aufgrund der ganzen Umwelt, der ganzen Umstände, die auch passiert sind, sich damals sozusagen in das bestehende Konzept eingefügt haben, eine Frau gefunden haben, geheiratet haben, Kinder bekommen haben. Und erst jetzt mit der Neuzeit, wo sie sich langsam sicher fühlen an einigen Punkten, auch mit dem Alter, dann zu dem stehen, was sie ihr ganzes Leben lang empfunden haben. Und das ist natürlich auch beim Thema Trans so, dass viele sagen, heute sich erst viel offener damit beschäftigen können und natürlich auch mal Dinge fragen können. Also ich hätte mich zu meiner Schulzeit, ich konnte da auch keinen fragen und ich konnte da mit keinem sprechen.
Wozu hättest du fragen wollen?
Na, warum ich zum Beispiel, wenn man sich gemeinsam mit den Freunden irgendwie, damals gab es die Blitz-Ilu, diese Zeitung angeguckt hat, warum ich sozusagen auf den Seiten, wo nur Männer zu sehen waren, eher geguckt habe und meine Freunde bloß sozusagen die Mittelseite aufrissen, so wo das eine Pin-Up-Girl sozusagen, und ich mir immer dachte, naja, da willst du damit anfangen. Mhm. So, und dazu hätte ich gerne mit Menschen auch gesprochen. Mhm. Ich komme aus einer Kleinstadt, ich komme aus Stendal, ursprünglich geboren in Osterburg und dann in Stendal aufgewachsen, aber da hatte ich keine Möglichkeiten sozusagen mit jemandem darüber offen zu sprechen oder offen umzugehen.
Mhm. Aber trotzdem jetzt die Frage nochmal, was trans... Wir müssen würfeln, aber...
Okay. Gut, dann hast du vielleicht die Gelegenheit dann.
Mit 45, also, ja. Ja, 9 ist schon mal die Chance ganz gut, dass ich...
die Frage stellen darfst.
So, schon wieder die 6. Und was haben wir noch? Die 3. Sind wir bei 9? Pari, pari.
Ihr müsst dann nochmal, wenn ich jetzt nicht nach der 4 noch... Nee, ihr müsst 7. Beide nochmal. Jawohl. 7 ist es.
Wir machen noch einen Wurf.
Ja, das ist...
Du hast gewonnen.
Du darfst deine Frage stellen. Nee,
die Frage war ja tatsächlich, gibt es, sagen wir mal, gut evaluiertes Zahlenmaterial, wo man sagt, okay, nach Altersgruppen vielleicht auch, was die Frage von Transgeschlechtlichkeit angeht. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem, oder was heißt Hauptproblem, das hat der Hauptdiskussionspunkt, gerade um diese Frage des Selbstbestimmungsgesetzes oder des geplanten Selbstbestimmungsgesetzes, was viele Menschen bewegt. Also aus dieser einfachen Video, wenn man sagt, okay, das Thema ist präsent und unter Umständen empfinden das, würde ich mich vielleicht sogar zusehen, aber das ist halt immer, in welchen Medien man aktiv ist. Also wenn man jetzt, sage ich mal, in öffentlich-rechtlichen Medien und so einfach so die, als Oma die Tagesschau sich anguckt und die normale Tageszeitung, da findet es ja nicht so in dem Umfang statt, als wenn man jetzt sagen würde, okay, ich habe entsprechende Accounts bei Twitter abonniert, die sich damit verstärkt umsetzen. Das ist also erstmal die subjektive Wahrnehmung eine andere. Das muss man erstmal von der anderen Sache trennen, dass man sagt, gibt es Zahlen, wo man sagt, ähnlich wie jetzt bei Intergeschlechtlichen, dass man sagt, so 1 von 10.000, also irgendein Prozentwert. Dass man auch sagen kann, weil es gibt einen Hintergrund dazu. Mhm. Weil so an diesem Merkmal könnte ich ja zum Beispiel jetzt schon mal sagen, um rein dem Punkt vorzubeugen, wo geht jetzt ein Schüler, eine Schülerin hin, war ja auch im Antrag, was Toiletten zum Beispiel angeht. Ja, das stand, glaube ich...
Stand mit drin.
Ja, jetzt müsste man sagen, wir haben 250.000 Schüler, so Pi mal Daumen, im Land Sachsen-Anhalt. Und wenn einer von 10.000, dann kann man das ja relativ leicht runterbrechen, dann sind wir bei 250 und dann nochmal 10, bei 25. Dann sind es 25 Schüler, die quasi unserer Schülerzahl mit der Frage der rein biologischen. Jetzt ist die andere Frage... In transgeschlechtliche Personen. Mhm. Wie, in welchem Fakt kann man das einordnen? Nicht, dass ich deren Probleme negieren will und sagen will, ihr seid eine absolute kleine Gruppe, mit diesem Thema beschäftigen wir uns nicht. Darum geht es gar nicht, sehr einfach nur, dass man mal einen Anhaltspunkt hat.
Du möchtest eigentlich jetzt mal platt gesagt Zahlen, Daten, Fakten haben, damit du dich selbst sozusagen auch ein Stück daran ein Stück weit orientieren kannst, uns in seine Arbeit mitzunehmen.
Das ist natürlich so ein Punkt. Es gibt seit... Naja, das ist auch ein Thema der letzten Jahre. Mhm. Also wir müssen da das Rad nur die 30 Jahre zurückdrehen. Also erst seit 30 Jahren ist es überhaupt straffrei, sich 1994 sozusagen gleichgeschlechtlichen Sex oder gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu führen. So, wir sprechen erst seit, wie lange haben wir jetzt Ehe für alle in Anführungsstrichen?
2017.
Ja, genau, 2017. Also auch noch nicht so lange. Das heißt, wir wissen zwar heute, dass ungefähr 8-10% der Menschen sich als queer beziehungsweise nicht heteronormativ outen und wenn wir in den USA schauen, die da einige Jahre vorweg sind, dann sehen wir da höhere Prozentzahlen, gerade bei den jungen Menschen, da geht es dann in den Bereich von 17-18% sozusagen. Und davon ist natürlich der der ganze Bereich der transgeschlechtlichen Art und der Transsexualität noch mal ein paar Jahre hinten dran. Das heißt, wir haben auch hier in Sachsen-Anhalt zum Beispiel Thierm, die jetzt erst sozusagen auch in unserem Bundesland Fuß fassen, das Transinteraktiv Mitteldeutschland, die gerade solche Evaluationen durchführen und natürlich auch als Ansprechperson oder Ansprechteam dafür zur Verfügung stehen. Genau. Transinteraktiv Mitteldeutschland, genau. Und die natürlich aber auch aufgrund unseres geringen Budgets, was in dem Bereich, also sozusagen im Bereich Gender oder LSBTIQ der letzten Jahre, wir hinken da vielen Bundesländern sehr, sehr weit hinterher und natürlich dadurch auch gar nicht die Mittel zur Verfügung standen, um genauer zu schauen, wie sieht das eigentlich in Sachsen-Anhalt aus? Aber es sind natürlich in anderen Bundesländern, kann man da so ein bisschen schauen oder auch andere Länder, wo es erst mal früher begonnen hat, wo auch die Aufklärung schon länger in Gange ist sozusagen, da sieht man, dass natürlich sehr viele Schüler den Bedarf haben, dort so etwas zu erfahren und auch damit umzugehen.
Ich würde, wenn ich darf, auch wenn ich im Würfeln jetzt nicht gewonnen habe, würde vielleicht genau die Aussage von Falco einfach mal nehmen. Wir sind ja gekommen über das Thema der Rede, sag ich mal, dem Thema Diskriminierung, dein eigenes Erleben oder deine eigenen Erfahrungen als Berufsschullehrer. Und ich würde jetzt einfach mal Tatsache auf, sagen wir, zwei Punkte im Antrag mal kurz zurückkommen. Dort steht ja eigentlich, der Landtag wolle beschließen, das hast du vorhin vorgelesen. Und wir haben dort zwei Punkte, der Landtag fordert die Landesregierung auf. Und ich fische mir jetzt mal Tatsache die Punkte raus, die Punkte 5 und 6. Wo da drin steht, ich lese es mal vor. Die Themen der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt in all ihren Facetten verpflichtend in der Lehramtsausbildung, sowohl im Studien- als auch dem Referendariat zu vermitteln. Punkt 6, entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt für Lehrkräfte sowie Seiten- und Quereinsteigende bereitzustellen. Jetzt haben wir ja eigentlich schon in unserer Diskussion jetzt eigentlich gemerkt, dass wir schon ziemlich lange über das Thema diskutieren. Wie siehst du das jetzt mal speziell auf diese beiden Punkte des Antrags bezogen? Dass vielleicht nicht alles parteipolitisch hier unterpasst ist, jetzt mal speziell diese beiden Punkte mal herausgezogen.
Gerade auf diesen letzten Punkt, was Lehramtsausbildung und auch Vermittlung im Unterricht angeht, hatte ich auch gerade wieder ein Gespräch noch dazu. Und da wurde mir eigentlich zurückgespiegelt, dass das stattfindet. Also zu meiner Zeit fand es nicht statt. Aber wie gesagt, solche Gespräche und eigenes Interesse daran führen ja zumindest auch mal dazu, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und dafür sensibilisiert wird. Tja, jetzt weiter hören, wie ich dazu stehe, ob das umgesetzt werden sollte. Man sollte halt auch darüber informieren und Fortbildungsangebote machen. Das ist doch gar kein Thema, weil letztendlich nur, wenn ich kritisch mich mit einer Sache auseinandersetze, kann ich dazu auch eine Stellung beziehen, weil wenn ich keine Ahnung habe, dann rede ich so quasi im Kneipenjargon darüber und dann kommt da nicht allzu viel bei rum. Ja? Aber das hat natürlich auch die Konsequenz, dass auch in diesen Wortbildungen das nicht in eine Richtung gehen darf, finde ich schon, sondern es sollte halt auch im Sinne von einem kritischen Austausch stattfinden. Ja, weil es gibt gerade zu diesem Thema, ich sage noch nicht mal die Frage geschlechtliche Orientierung oder Sexualität, wie ihr gesagt habt, ist nach meinem Dafürhalten gar nicht mehr das Thema. Das große Aufregerthema ist vielfach diese Frage von Transgeschlechtlichkeit. Ja? Ist mein ganz persönlicher Eindruck. Und wenn du sagst, es wird halt darüber gesprochen. Ich habe manchmal, also ich sage es mal ganz salopp, das ist so eine Vermutung von mir als Vater, weil früher konnte man seine Eltern schocken, indem man gesagt hat, ich mache jetzt mir einen schönen Iroh und der wird dann noch lila gefärbt. Und das wäre unter Umständen auch so eine Frage von, wie kann ich meine Eltern provozieren? Das könnte ich jetzt in dem Fall machen. Oder deren Aufmerksamkeit erregen, das wäre auch so ein Gedanke. Ja, also Fragen über Fragen, die sich da auftören, die man auch beantworten sollte. Was sind Gründe dafür? Ist es wirklich nur dieses Gefühl eines Schülers zu sagen, ich fühle mich im falschen Körper, oder ist es auch so ein bisschen, was so Jugendliche in der Pubertät dann gerne mal machen wollen, dass sie aufbegehren wollen und das halt auch ein Ansatz ist für sie?
Ich würde das mal kurz aufgreifen. Ich meine, das eine, sag ich mal, das waren ja jetzt Themen sozusagen zur auch Weiterbildung der der Lehrkräfte, der Lehrkörper, der pädagogischen Mitarbeiter. Das andere, sage ich mal, ist natürlich auch das Thema von Beratung in Schulen. Also in meinen Augen, sage ich mal, das wäre vielleicht sogar noch ein extra Punkt, weiß ich nicht, vielleicht passt das auch mit rein. Aber ich sag mal, das sind erstmal, sage ich mal, zwei Punkte. Das eine, das in der Aus.
Du arbeitest als Schulsitzender? Nein. Nee, da habe ich es falsch verstanden.
Das eine sozusagen in der reinen Ausbildung in der Lehramtsausbildung oder in der Weiterbildung, sodass natürlich auch ältere alteingesessene pädagogische Mitarbeiter dort mit dem Thema weiter vorankommen, überhaupt vielleicht auch ein Stück weit sensibilisiert werden, weil sie das Thema noch nicht unbedingt erreicht hat oder weil es noch nicht da ist. Das setzt natürlich auch eine gewisse Freiwilligkeit voraus, muss man auch dazu sagen. Ist vielleicht auch nicht unbedingt für jeden geeignet. Und das andere ist vielleicht das Thema, weil du es jetzt gerade mit aufgeworfen hast, das Thema von Beratungsangeboten.
Darf ich einen Punkt noch ergänzen? Das war die Frage, was jetzt hier Weiterbildung. Also was ich oftmals auch vielleicht in dem Fall dann einordnen würde, so diese ganze Vielfältigkeit von Diskriminierung. Das mag ja durchaus sein, das habe ich jetzt nicht wahrgenommen in meiner Schulform, hatte ich ja gesagt, also im 16-Jähriger, die sind dann schon relativ gesittet. Ich glaube, das geht in unteren Schuljahrgängen durchaus anders zur Sache, kann ich mir vorstellen. Und also wie gesagt, diese Themen auch in das Gesamtportfolio von möglichen Diskriminierungen. Und da gehört es auf jeden Fall mit rein, dass man sagt, das kann auch ein Punkt sein. Und wenn ich darauf sensibilisiert wäre, dann muss ich natürlich auch diese Hintergründe dazu kennen. Ein Punkt, der mir jetzt gerade noch, ich sage es gerade mal, weil ich sonst das vergesse, das war natürlich, ich habe jetzt seit 2015 auch mit verschiedensten neuen Schülergruppen zu tun gehabt. Also aus dem arabischen Raum, aus Afghanistan. Und da war es natürlich immer, wenn man jetzt mit solchen Themen wie zum Beispiel bei uns in Deutschland können auch Männer heiraten. Das war ein Punkt für sie, das war gar nicht vorstellbar. Also entweder kam tatsächlich, es war auch der eine oder andere, der sich offen als homosexuell geoutet hat. Aus dem Iran kenne ich da noch, ist mir glaube ich ein Schüler in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, ob es das richtige Land war. Tut auch nichts zur Sache. Aber im Regelfall, das war für sie gar nicht vorstellbar, das war Haram. Ja, also, und das sind auch so Punkte, wo ich immer die Gefahr sehe, da gab es neue Problembereiche in den Schulen, die dann durchaus vielleicht auch in unteren Schuljahrgängen, das müsste man auch mal schauen, ob es da schon entsprechende Erhebungen dazu gibt, ein Problem darstellen können. Aber jetzt habe ich schon wieder viel zu viel erzählt. Letzte Runde würfeln. Noch dreimal. So, ich fange einfach mal an. 4. Okay. 9.
Jetzt brauchen wir eine 4, das ist auch wieder pari. Wir sind wieder pari.
So, jetzt muss ich mich hier bemühen mit einer 5.
Noch eine 4, bitte.
Jawohl. Und ja, gut, also, dann jeder einmal. Fangen wir einfach an. Gut, das habe ich schon mal mit einer 1 gut hingelegt. Ja. Du auch mit einer 1, sehr schön.
Ach, okay, ich habe eine 3.
Na gut. Drei fallen, oder?
Das waren ja 3 Versuche. Okay. Was mich tatsächlich noch mal interessiert, ich wollte ja noch mal so einen kleinen Bogen zurückspannen. Ich habe mir hier das kleine Wort Statistik aufgeschrieben. Letztendlich geht es darum, tatsächlich auch Vorfälle. Also, sag ich mal, Lehrer sind sensibilisiert, jetzt über eigenes Erleben, über Weiterbildung und so weiter. Ich unterstelle das jetzt einfach mal so ein bisschen zukunftsmäßig. Und kriegen jetzt mit, entweder es wird ihnen direkt gesagt, ich werde diskriminiert, ich werde gemobbt aufgrund von meiner sexuellen Identität etc. Ist es dann nicht doch notwendig, irgendwo vielleicht doch mal ein Stück weit, sei es an den Schulen, die dann die Zahlen dann sozusagen auch weitergeben, in anonymisierter Form natürlich, ist es dann nicht tatsächlich auch sinnvoll, auch hier über eine gewisse Statistik zu führen und zu gucken, in welchem Bereich muss ich jetzt überhaupt gegensteuern? Wo muss ich vielleicht auch Weiterbildung machen, etc.?
Genau, an dem Punkt, das hatte ich ja, denke ich, auch in der Rede so gesagt, man braucht wirklich, also auf dem Antrag ging ja eine kleine Anfrage der Grünen, von Frau Sibora-Seidlitz ans Bildungsministerium aus. Und das Bildungsministerium hat ihr geantwortet, es ist eine explizite Erfassung dieser Diskriminierungsfälle findet nicht statt. Ja, ist ganz allgemein. Aber wie gesagt, speziell nicht. Also von daher hatte ich es auch als problematisch empfunden, etwas in den Raum zu stellen, zu sagen, es ist da. Dass es Fälle gibt, ja, kann man ganz bestimmt nicht abstreiten. Mhm. Ja, aber dieses Absolute, das hat mich persönlich daran gestört.
Es hat in diesem Antrag aber ja niemand gesagt, dass es war die Rede von Alltagsdiskriminierung sozusagen. Es heißt aber nicht, dass sie immer und überall vorhanden ist, aber dass sie schon verschiedene Personengruppen, verschiedene Menschen und betrifft.
Ja, aber der Punkt war halt auch, wie so immer die übliche Antragsprosa ist, dass man erstmal so ein bisschen konsiliant den Ton wägt und dann tatsächlich etwas feststellt, was mich ein wenig betroffen gemacht hat. Dass man das so absolut dargestellt hat, es ist da. Ja. Es ist nicht von. Und dann ist halt die Frage, wenn man nichts erfasst, also ich bin ja durchaus dafür, dass man sagt, okay, wenn man dazu eine ganz konkrete Statistik hat, dann kann man das auch mit Zahlen unterlegen und sagen, hier besteht Handlungsbedarf. Mhm. Ja? Aber es gab es ja nicht. Also wäre der erste Schritt, zunächst mal zu schauen oder die Schulen dafür zu sensibilisieren und zu sagen, okay, wir sehen da unter Umständen einen gewissen Bedarf, wo man tätig werden muss, aber das Ganze auch mit konkreten Zahlen dann zu untersetzen. Weil ich habe immer ein Problem damit zu sagen, wir schießen so in die Luft rein und guck mal, ob was bei rumkommt.
Ich bin jetzt ein bisschen böse an der Stelle.
Ja?
Du hast vorhin ab und zu gesagt, das Problem Trans. Das Problem Trans wird heute auf der Straße so behandelt, dass mehrere Menschen sterben müssen. Dass Menschen nach einem CSD-Besuch zu Tode geschlagen werden, Transpersonen. Und da ist für mich dann die Frage.
Das habe ich gesagt? Nee.
Nein, das sage ich.
Das sagst du jetzt.
Das ist ja auch passiert im letzten Jahr, im vergangenen Jahr. Es gibt Transpersonen, die den Freitod wählen, weil sie mit der Diskriminierung nicht mehr klarkommen. Und das, wie wir hier sozusagen auch jemand aus Magdeburg hatten. Es gibt halt auch Transpersonen, die zu Tode geprügelt wurden in Deutschland im letzten Jahr. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, das sind klare Sachen, die passieren und die passiert sind. Die Fallzahlen von homofeindlichen Übergriffen, transfeindlichen Übergriffen schnellen überall in die Höhe. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Statistik brauche ich dann dazu noch? Muss ich erst sozusagen, wie bei Unfalltoten, sagen, naja, alles gut, wenn wir jetzt nur 120 fahren, dann sterben halt nur 1.000 Leute statt 10.000? Oder brauche ich jetzt erst so und so viele Tote, ehe ich dann was tue? Oder kann ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigen und gerade in den Schulen frühzeitig mit der Aufklärung und mit der Behandlung dieser Themen anfangen, damit es nicht dazu kommt, dass sozusagen Menschen sterben müssen?
Vielleicht, bevor du antwortest, vielleicht noch ein Punkt vielleicht noch weiter, dauert nicht lange, irgendwo müssen wir anfangen.
Ja. Ja, sicherlich. Da können wir sicherlich auch darüber unheimliche Einigkeit erzeugen. Aber es ging in dem Antrag ganz konkret um den Ort Schule.
Genau.
Und die dort stattfindende Diskriminierung.
Das war der Dreh, den Falco gerade ja nochmal gefunden hat, so nach dem Motto, wir müssen in der Schule natürlich irgendwo anfangen, um natürlich dem auch entgegenzuwirken.
Und es ging nicht um die Altersdiskriminierung, sondern es ging um die ganz konkrete Diskriminierung in der Schule in dem Antrag. Und das war nicht nur für mich, sage ich mal, so der auslegende Knackpunkt, wo ich mir gesagt habe, also ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Antrag. Mhm. Dass es grundsätzlich darum gehen muss, die Schule als diskriminierungsfreien Lern- und Arbeitsort zu erhalten. Da sind wir uns sicherlich komplett drüber einig.
Definitiv.
Ja. Und dazu gehört dann halt auch, auf verschiedenste Problembereiche oder Diskriminierungsbereiche aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren. Und das ist der Punkt. Und wenn wir uns darüber einig sind, dass ich meine Schüler, ich als Lehrer, zu Menschen erziehe, die andere Menschen so nehmen, wie sie sind, ohne da reindrehen zu wollen, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge erreicht.
Du hast mir gerade aus der Seele gesprochen. Das ist gerade so dieser Pfad, den ich mir aufgeschrieben habe. Schule ist natürlich da, ich möchte Menschen auszubilden, aufs Leben vorzubereiten, ihnen Informationen, Wissen mitzugeben über die verschiedensten Themen. Nicht nur Mathematik, sondern auch Geschichte etc. Geschichte, sondern auch sexuelle Vielfalt und so weiter. Und sie sollen natürlich aufs Leben vorbereiten. Deshalb natürlich wieder der Schluss zurück. Gehören die Themen nicht tatsächlich in die Schule?
Ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt, dass sie dahin gehören. Und die sind ja auch dort.
Ja.
Habe ich mir von einer jungen Kollegin bestätigen lassen.
Ja.
Ethikunterricht. Ja, zum Beispiel.
Sie sind aber eben noch nicht verpflichtend in den Ausbildungsplänen zum Beispiel drin. Und du sagst auf der anderen Seite, und das habe ich vorhin so rausgenommen, wir müssen jetzt erstmal gucken, was ist da überhaupt? Wie viele Fälle sind da überhaupt? Und ich frage sozusagen, ob das, was wir sozusagen draußen erleben, außerhalb der Schule, nicht dafür reicht, dass wir wissen, dass dort Probleme vorhanden sind. Wir sollen würfeln. Du hast eine 1.
Und eine 6.
Und eine 6.
7. Jetzt bin ich dran.
7 ist meine
Glück. Gucken wir mal. Eine 4. Und eine 5. Eine 9.
Eine 2. Und eine 3. Das sind zusammen 5.
Oh, dann bin ich dran. Ich würde einfach mal das Thema noch ein bisschen weiter nehmen. Falco hat es vorhin schon mal ein Stück weit mit reingebracht. Es gibt natürlich Vereine und so weiter. Ich lasse jetzt mal die Finanzierung von diversen Sachen mal Tatsache dabei. Aber macht es nicht Tatsache auch durchaus mit Sinn? Das sind Sachen, die werden schon gelebt, die finden statt. Die Vereine unterstützen auch durchaus auf spezifische Nachfrage in Projekten und so weiter in den Schulen, um letztendlich dort zu unterstützen. Kann man das nicht unter anderem, in welcher Couleur auch immer? Ich will jetzt nicht den ganzen Antrag zitieren, den kennst du selbst am besten. Aber macht es nicht Tatsache auch Sinn, durchaus vielleicht möglicherweise in einer Erweiterung des Antrags oder ähnliches, ich will jetzt nicht auf Punkt 8 gehen, das kann man noch verallgemeinern, macht es nicht Sinn, Tatsache auch die Vereine des Landes in seiner verschiedensten Ausbildung auch durchaus dort mit einzubringen in den Schulen, dass man sagt, okay, hier holen wir uns sozusagen auch gleich fasse es mal liebevoll unter dem Wort Fachkompetenz zusammen, dort auch mit reinzuholen.
Warum nicht? Nee, natürlich, das ist ja immer, der Punkt ist Fachkompetenz, wie du schon sagst, also dass man tatsächlich mit einbezieht, aber für mich immer ganz wichtig, altersangemessen, wenn es um die Schule geht.
Natürlich.
Ja, das ist ein ganz klares Kriterium. Und je besser man darüber aufklärt, umso sinnvoller ist doch das.
Ich würde die Frage vielleicht noch ein kurzes bisschen erweitern, ist die nicht nur an die Schule zu holen, sondern vielleicht auch Tatsache ein Stück weit in die Ausbildung mit aufzunehmen. Weil das sind natürlich die Menschen, die natürlich aus der Erfahrung sprechen. Müssen ja nicht immer Pädagogen sein, sondern die einfach erzählen aus ihrem Erleben und wie man damit umgeht. Was ist das überhaupt? Thema transgeschlechtlich, intergeschlechtlich etc. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Dass genau hier aus dem praktischen Leben sozusagen den angehenden Lehrern oder den bestehenden Lehrern, weil es eine Weiterbildung ist, dann natürlich auch berichtet wird, wie es denn stattfindet und wie man dem eigentlich auch ein Stück weit entgegenlegen muss. Du hast mich vorhin gefragt, so nach dem Motto, möchte ich mich jetzt bloß, weil ich sage, ich bin schwul, ich lebe mit einem Mann zusammen, hervorheben oder nicht? Dem kann man da denn schon eigentlich an der Stelle, ich will jetzt nicht sagen, entgegenwirken, indem man sagt, nur für mich ist das normal. Versucht euch mal in mich rein zu versetzen. Wenn ihr mit eurem Mann oder mit eurer Frau zusammenlebt, für euch ist das auch normal, dass man genau solche Sensibilität natürlich auch bei den angehenden Lehrkräften irgendwo ein Stück weit mitschürt.
Genau. Jetzt kann man natürlich sagen, ich bin Jahrgang 66.
Ich baue ja 75.
Ja, ist und bei mir war das tatsächlich, also im Studium war es kein Thema. Aber wenn ich jetzt sage, zum Beispiel die jetzt kommenden Lehrergenerationen, die wachsen damit auf. Ja, da ist sicherlich, sage ich mal, hier entsprechender ganz expliziter Weiterbildungsbedarf oder auf das spezielle Thema bezogen, vielleicht unter Umständen gar nicht mehr notwendig. Hier geht es wirklich, sage ich mal, um die kompetente Umgehung mit Diskriminierung jeglicher Art. Also das ist ein Thema, wo ich sagen würde, das wird nie sterben, weil es ist für mich eine Grundkompetenz, wie ich hier reagiere, wie ich es erkenne, wie ich merke, ganz einfach eine Form von Empathie auch zu empfinden, wie ein Schüler, der jetzt vielleicht schlecht drauf ist. Ja? Das hat jetzt überhaupt mit unserer derzeitigen Diskussion gar nichts zu tun, aber das war ein Punkt, der mich sehr, sehr positiv gestimmt hat, als ich eine freie Schule in Salzwedel besucht hatte. Sie haben sich über das normale Maß hinaus Schulsozialarbeit geleistet. Wirklich geleistet, also haben da selbst Geld für in die Hand genommen als Schule. Der früher immer im Prinzip auch schon mal geschaut hat in die Klassen, wo ich gesehen habe, da ist ein Schüler mal nicht so gut drauf, hat Probleme im familiären Umfeld, was auch immer. Und dann weißt du genau, als Lehrer, mit dem ist jetzt im Moment erstmal gar nichts, was den Unterrichtsprozess anbelangt, anzufangen. Ja, und dann war der eben, hat er sich wirklich mal ausschwatzen können mit der Sozialarbeiterin, dem Sozialarbeiter. Und dann war die Sache auch für den gut aufgelöst, für den Moment. Und er konnte ganz anders in die Unterrichtsarbeit gehen. Und das meine ich damit. Also, aber das ist doch das, was uns, jetzt sage ich wiederum, vielleicht ist es für mich schwer vorstellbar, weil ich mich, sage ich mal, für einen empathischen Menschen halte, der sich in andere versucht reinzudenken. Und wenn wir sowas schaffen, das hat ja auch was damit zu tun, Kompetenz als Lehrer. Ja, das geht nicht nur darum, dass du der Wissensvermittler bist, sondern und auch nicht unbedingt, sage ich mal, ein Freund des Schülers. Also es muss schon immer ein gewisses, oder Schülerin, ein gewisses im wohlverstandenen Sinne Distanzverhältnis da sein. Mhm. Aber zumindest auch, dass man sagt, der Schüler hat die Möglichkeit, sich gegenüber seinem Lehrer zu öffnen, zu sagen, empfindet ihn als vertrauensvollen Ansprechpartner. Mhm. Und dann, glaube ich, wenn man so umgeht und wenn das die Schüler auch mit auf den Weg nehmen, dass es solche Lehrer gibt, Lehrerinnen gibt, dann ist das eine positive Entwicklung für ihren Lebensweg und sie werden das sicherlich in ihrem eigenen Umgang mit anderen Menschen genauso vorleben. Das hoffe ich zumindest.
Vielleicht noch ein Punkt, um das noch zu ergänzen. Setzt natürlich auch nicht nur die gelehrte Empathie, sondern das auch eine persönliche Empathie des Lehrers sozusagen oder der Lehrerin voraus. Nicht jeder kann das, muss man auch dazu sagen. Nicht jeder ist der Typ dafür. Aber nichtsdestotrotz die Themen, und damit gebe ich gleich weiter an Falco.
Und genau, jetzt gehen wir davon aus, dass ein Lehrer nicht so empathisch ist wie du. Mhm. Und natürlich auch ihm die Grundkompetenz und vielleicht das eigene Aufwachsen nicht so stattgefunden hat mit den Themen. Mhm. Darauf zielt ja auch zum Beispiel der Antrag ab. Wir wollen es verpflichtend in der Lehrausbildung dabei haben, damit natürlich sich jeder auch mal im Zuge seiner Ausbildung damit beschäftigen muss. Damit es nicht nur auf ein, zwei Lehrer in der Schule zurückfällt oder auf die Schule als Sozialarbeiter, sondern dass natürlich jeder Klassenlehrer mit den Schülern in seiner Klasse damit entsprechend umgehen kann, mit den Begrifflichkeiten sich auskennt. Denn das erfahren wir immer wieder, wenn wir sozusagen auch Schulprojekte an Schulen haben, dass ganz, ganz viele Lehrer da auch ganz wissbegierig drauf sind und natürlich diese Themen also heute auch einfach verstehen wollen, um mit ihren Schülern, Schülerinnen im Prinzip sprechen zu können. Und da ist es halt einfach nicht verkehrt, da auch wieder das Thema ganz früh halt anzufangen, eben am ersten Punkt der Ausbildung und das natürlich auch zu einem Grundstock zu machen, dass ich diese gesellschaftlichen Themen auch heute verfolge und darüber Bescheid weiß. Mhm. Was sind transgeschlechtliche, intergeschlechtliche Personen und einfach das auch mit einfach aufführe, nicht um es hervorzuheben, sondern einfach, es gehört, wie du sagst, heute ja zum Alltag und man wächst damit auf, aber deswegen könnte man ja auch etwas darüber erfahren. Sonst könnte ich ja auch sagen, Kindererziehung gehört ja auch zum Alltag jedes Elternteils. Trotzdem gibt es ja den Beruf eines Erziehers oder eines Lehrers.
Ja, das ist ein anderes Feld. Da können wir schon gleich weiter diskutieren. Das ist ja auch so ein Punkt unserer Gesellschaft, dass vieles in den Lernort Schule outgesourced wird. Mhm. Was eigentlich für die ganz normale Persönlichkeitsbildung eigentlich im Elternhaus ursächlich verortet sein sollte.
Dann setzt du auch bei allen den gleichen Bildungsstand ja dann der Eltern
vor. Ja, das ist ja der Punkt, weil wenn es so eine urliberale Auffassung, sage ich mal, dass man sagt, was, wenn man über Freiheit zum Beispiel redet, dass man auch erstmal den Menschen daran bestärkt, sich als das wahrzunehmen, was er ist, also diese Form einer positiven Selbstwahrnehmung, ja, sich auf seine eigenen Fähigkeiten zu verlassen und dann als Staat die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass er in diesen ohne möglichst große Eingriffe des Staates sich entfalten kann.
Ich spiele jetzt mal ganz kurz den Moderator und gucke auf unseren Zettel von eingangs. Das war übrigens gerade ein schöner Schlusssatz für die Runde. Wir müssen wieder würfeln. Ich glaube, Falco wäre jetzt dran mit Eingangswürfeln.
Das Spiel mit dem Würfel hier heute. Eine 1 und 5.
Die letzte Runde 6. Jetzt ist, glaube ich.
Ja, ich glaube, da habe ich keine Chance mehr. Tja, da habe ich eine 1 und eine 2 gewürfelt. 3. Du mit deiner 12. Have a lot of fun. Ja. Wir können auch noch weiter.
Ist die Gesellschaft offener geworden?
Das ist eine schwierige Frage.
Die kann man nicht mit einem klaren Ja beantworten.
Das ist sehr differenziert. Eure Community, die ist ja keine homogene Gemeinschaft. Die ist ja äußerst, äußerst differenziert. Ne? Und von richtig, daher denke ich mal, es ist auch schwierig, da auch quasi aus eurer Sicht mit einer Stimme zu sprechen. Ja, es gibt ja sicherlich auch Widerspruch, dass man sagt, du, mit dem und dem Thema, da haben wir eigentlich auch ein echtes Problem damit. Da können wir jetzt auch so den klassischen Hetero jetzt auch mal verstehen, dass der das nicht versteht.
Natürlich. Ja? Also
das war zumindest die Rückmeldung, die ich auch bekommen habe.
Also das kann ich natürlich, klar, die Diskussion gibt es auch in der Community. Da gibt es natürlich die studentischen Bewegungen, die ganz weit vordenken und sozusagen, wo wir auch dann manchmal auch kommunikative Probleme erleben, weil wir dann zum Beispiel nicht genau deren Sprache sprechen und natürlich gibt's das und das muss man akzeptieren und gegenseitig auch den Respekt zollen. Aber ich würde dem anderen halt nie absprechen, dass es seine Thematik nicht gibt oder dass ich das so ein bisschen in Frage stelle.
Ich würde aber vielleicht ganz kurz noch mal ganz kurz eine Frage, die Falko ja eben schon beantwortet hat, würde ich noch vielleicht noch mal aus meiner Sicht noch mal kurz ein bisschen. Ich denke, wir haben noch, die Gesellschaft an sich hat noch einiges offen. Mhm. Also auch die Gesellschaft muss sich an der Stelle entwickeln. Wir haben auch vorhin in der Diskussion durchaus gesehen. Ich glaube aber, und ich bin davon überzeugt, dass wir natürlich auch ein Stück weiter sind als zu Ostzeiten oder als von vor 250 Jahren. Das heißt also, die Gesellschaft hat sich entwickelt und ich gehe natürlich auch fest davon aus, die Gesellschaft wird sich weiterentwickeln. Sehen wir zum Beispiel auch in der Gesetzgebung, in der hoffentlich demnächst für die Grundgesetzänderung auch alle ordentlich mitstimmen. Artikel 3, jetzt hätte ich fast Paragraph gesagt, Artikel 3, zum Beispiel Selbstbestimmungsgesetz etc. pp. Wird ja alles noch ein bisschen erweitert, aber nichtsdestotrotz, die Gesellschaft entwickelt sich. Und das ist halt Tatsache kein Punkt, der von jetzt auf gleich irgendwo funktioniert. Das erleben wir ja auch. Wir erzählen von uns, wir erzählen von unserem Erleben. Das machen sozusagen alle Vereine, alle, die natürlich auch wollen, dass das Thema in der Gesellschaft auch wirklich ankommt und auch weiter gelebt wird. Wir wollen Normalität. Wir wollen eigentlich nicht permanent plakativ sein, juhu, wir sind schwul, bi, sonst was, sondern wir wollen eigentlich ganz normal leben. Und genau damit das stattfindet, sind wir, ich nenne es mal liebevoll, aktive Bewegungsschwestern seit Jahren und machen das an der Stelle auch gerne weiter.
Okay. Gut. Das war ein schönes Schlusswort.
Danke.
Das war Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.